Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Mozart, Beethoven, Schubert und Brahms. Die Geschichte der klassischen Musik, die wird anhand ihrer großen Namen erzählt. Aber tun wir damit nicht vielen Komponisten und Komponistinnen eigentlich Unrecht? All jenen, die es eben nicht in den Kanon, in die Reihe der großen Leuchttürme geschafft haben. Diese und andere Fragen stellt ein neues Buch, Musikgeschichte ohne Markennamen von Frederik Döhl. Frederik Döhl ist Musikwissenschaftler, Strategiereferent für Digital Humanities der Deutschen Nationalbibliothek. Und er widmet sich in diesem Buch speziell dem Klavierquintett. Das ist sozusagen sein Forschungsgegenstand. Wieso? Das hat er mir im Vorfeld der Sendung verraten.
Das liegt tatsächlich daran, dass dieses Genre eine besondere Spezifik hat. Das ist ein ziemlich altes Genre. Wir haben ungefähr jetzt so 250 Jahre Produktion und kaum jemand, der ganz große Namen im Klassikgeschäft hat, für dieses Genre produziert. Es gibt eigentlich nur 5 ganz große Namen drin in dem Geschäft. Schubert, Schumann, Brahms, Dvorak und Schostakowitsch. Und alle anderen, auch die sich für Kammermusik interessiert haben, haben hier nicht produziert. Wir haben aber gleichzeitig 250 Jahre Produktion quasi der gesamten zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe der Bekanntheit im klassischen Bereich. Und das geht bis heute. Es wird nach wie vor ganz viel in diesem Bereich geschrieben. Das heißt, wir haben ein ganz kleines Kernrepertoire. Das ist das, was in den normalen Medien auftaucht, in den Feuilletons, in den normalen Musikgeschichtsbüchern, das, was die großen Plattenfirmen verlegen, in den großen Konzerthäusern gespielt wird und gleichzeitig eine wahnsinnig große Produktion. Und aufgrund dieser sehr zugespitzten Situation in diesem Genre eignet es sich sehr als Fallbeispiel für das, was machen wollte.
Ist diese Verteilung in anderen Genres anders?
Tendenziell ist die überall so, aber hier ist sie halt besonders zugespitzt und man kann es klar benennen und ich kann es in allen Zahlen sozusagen vorführen, dass es so ist. Das geht selbst, wenn ich gucke, wie die Klickzahlen bei YouTube sind, sehe ich genau dieselben Zahlen wiederkommen. Das heißt, es ist sozusagen ein besonders pointiertes Beispiel für etwas, das man generell auch mit anderen Genres untersuchen könnte.
Und die Markennamen, die Sie im Buchtitel ansprechen, die meinen sozusagen die Leuchttürme, die Sie jetzt eben schon angesprochen haben, die wichtigen Komponisten?
Genau, die Referenznamen, über die ganz vieles läuft. Das ist insofern halt relevant und deswegen auch die Wahl des Begriffs, weil es ähnlich funktioniert wie Markennamen, weil es eine Qualität suggeriert. Und etwas, was eine Marke hat, kann eine besondere Qualität haben, kann aber auch ein völlig sekundärer Faktor sein, aber es funktioniert so. Es unterstellt erstmal, dass es eine besondere Qualität hat und deswegen hat es diese besondere Aufmerksamkeit. Und das ist ein Punkt, der mich sehr interessiert hat und weswegen ich dieses sehr spezielle Genre genommen habe, um dieser Fragestellung ein bisschen nachzuspüren. Was heißt das eigentlich, diese Zuspitzung auf ein sehr enges Repertoire? Wie fällt sich, sind die Stücke irgendwie interessanter, besser? Und das kann man halt besonders gut an so einem Fallbeispiel durchdeklinieren, das so zugespitzt ist auf so einen sehr kleinen Kanon.
Ihnen geht es ja jetzt nicht nur darum, das Klavierquintett soziologisch zu und ästhetisch zu untersuchen, sondern vor allem auch eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man Musikgeschichte neu schreiben könnte. Und Sie gehen da ja sehr von sich aus, von dem Emotional Impact, wie Sie schreiben, also dem emotionalen Aufprall sozusagen, der emotionalen Wirkung, die Musik auf sie hat. Wie sieht das konkret aus?
Das kommt tatsächlich ein bisschen aus meiner Arbeit im Bereich Digital Humanities, die genau das Gegenteil ist, wo es sehr stark darum geht, mit großen Datenmassen zu operieren und sich darüber so Felder wie hier Genreproduktion von Musik zu erschließen. Und in dem Arbeiten mit Digital Humanities zu verstehen, was das ist, was das kann, was das nicht kann, beschäftigt man sich halt auch mit der Frage, ob einem vielleicht was fehlt bei der Datenforschung. Das war tatsächlich ein Faktor, wo ich sehr stark drüber nachgedacht habe und auch versucht habe, mich selbst zu prüfen, wie ich sonst Musikgeschichte schreibe, welche Rolle das eigene ästhetische Erleben spielt, im Blick auf Themenauswahl, auf das, worauf man geführt wird, worauf man neugierig wird, was einen anspringt. Und das Ganze einmal theoretisch auch durchzudeklinieren, um zu gucken, ob das funktioniert, auch zu verteidigen unter akademischen Bedingungen, dass das ein legitimer Zugriff wäre, Musikgeschichte zu schreiben und dann mal zu schauen, was rauskommt, war ein bisschen das Experiment, was ich versucht habe für mich in diesem Buch.
Nun sind Sie Musikwissenschaftler und Jurist. Wie wissenschaftlich ist denn dieser Ansatz?
Ich glaube, dass das kein bisschen weniger wissenschaftlich ist als andere Vorgehensweisen. Und es ist tatsächlich auch das, was üblicherweise gemacht wird, seitdem wir Musikgeschichtsschreibung haben. Der große Unterschied ist, dass, und das gilt für alle Kunstgeschichtsschreibungen, ist, dass in der Regel ästhetische Urteile nicht offengelegt werden, sondern gerade im Dienst, dass es wissenschaftlicher wirkt, sozusagen das weggelassen wird. Aber wenn Sie mit den Kollegen reden, warum Sie jetzt über Wagner, Brahms oder Beethoven arbeiten und nicht über sonst irgendwas. Sie merken es halt sofort, dass es diese Dimension eine Rolle spielt, dass es Wertigkeiten gibt darüber, über Dimensionen hinaus, die man jetzt zum Beispiel als reine Einflussgeschichte feststellen könnte, oder über Quantitäten, dass Sachen größere Nachfragen haben, also so objektivierbare Kriterien. Es spielt einfach eine Rolle. Und mich hat interessiert, das tatsächlich mal offen zu legen für mein eigenes Arbeiten, durchzudenken, gucken, was Argumente dafür und dagegen wären und was passiert, wenn ich ganz konsequent das mal anwende auf einen Gegenstand. Ob was anderes rauskommt, als wenn ich zum Beispiel über Daten operiere.
Sie arbeiten, Frederik Döhl, ja im Bereich der Digital Humanities an der Deutschen Nationalbibliothek. Sie haben also immer mit Datensätzen zu tun, befassen sich mit der digitalen Archivierung, Aufbereitung von Geschichte unter anderem. Welche Konsequenzen hätte denn eine solche Musikgeschichte ohne Markennamen für den Bereich, in dem Sie arbeiten? Die Digital Humanities?
Ich glaube, dass solche Herangehensweisen insgesamt den Blickwinkel auf das, was ich mit kulturellen Gegenständen machen kann, total bereichern. Man kann es sehr gut an einem Beispiel erklären. Eins der Projekte im deutschen Musikbereich, die ich besonders ertragreich finde, ist Dig That Lick. Der deutsche Teil sitzt in Weimar. Da geht es um Lick-Forschung im Jazz, wo auf Basis einer riesigen Datenbank untersucht wird, wo bestimmte melodische Phrasen auftauchen. Und was ihnen dieses Tool am Ende erlaubt, ist in einer ganz großen Bandbreite von sehr bekannten Aufnahmen bis zu Sachen, die halt nur 2-3 Spezialisten kennen, zu sehen, dass bestimmte Sachen immer wiederkehren. Und die wirklich interessante Frage ist nicht, dass das so ist oder Beobachtung, sondern dass sie von da aus sehr präzise anfangen können, Kontexte zu hinterfragen. Sieht das bei Charlie Parker anders aus, wenn diese Figuren kommen, was davor und dahinter passiert, als bei irgendeinem No-Name-Künstler? Sie können plötzlich sehr präzise fragen. Und das ist genau so was, was hierbei rauskommt. Wenn ich gucke nach den Stellen, wo es emotional Impact auf mich gibt, versuche zu verstehen, warum, versuche zu beschreiben, lande ich wiederum an ganz präzisen Stellen in diesen Arbeiten und kann plötzlich anfangen, nach Kontexten zu fragen, mir Gedanken darüber zu machen, warum das funktioniert. Und das ist natürlich etwas, was sehr viel mit Komponieren auch zu tun hat. Weil es ist ja keine neutrale Datenarbeit, sondern sie wollen was erreichen, sie wollen was vermitteln. Und sehr viel, was im kompositorischen Bereich passiert, zielt natürlich darauf ab, dass bestimmte Sachen an bestimmten Stellen kommuniziert werden. Und sie sind plötzlich genauso ganz präzise an bestimmten Stellen, wo sie Folgefragen können. Und wenn Sie das vergleichen, sehen Sie, dass Sie insgesamt, es gibt keine überlegene Strategie oder das eine ist besser oder wissenschaftlicher als das andere, sondern wenn Sie die Sachen parallel machen, haben Sie insgesamt einen viel reicheren Blick auf die Gegenstände. Und das ist, was mich persönlich daran sehr interessiert.
Das sagt Frederik Döhl, Musikwissenschaftler und Strategiereferent für Digital Humanities an der Deutschen Nationalbibliothek. Er ist außerdem Autor des Buches Musikgeschichte ohne Markennamen. Und das ist gerade erschienen beim Transkript Verlag.